Schönen guten Morgen und herzlich willkommen hier beim Brunch von Instant Moin in Episode 3646. Ich wiederhole nochmal, 3646 am 18. Oktober 2025. Begrüßen euch euer Michi und Manu und Basti. Guten Morgen, ihr beiden.
Guten Morgen.
Wir haben wieder einen schönen Brunch, eine Brunch-Bento-Box zusammengeschnürt. An schönen Games und ein paar Schlagzeilen hinten raus. Keine große, artige, shattering News, die es heute zu besprechen gäbe. Aber wir haben schöne Themen dabei. Wir reden über Silent Hill F, über PlayStation VR 2, was ich mir besorgt habe und auch am PC begonnen habe zu nutzen. Und wir reden über Anno Pax Romana.
Mann, das neue Anno.
Das neue Anno. Aber vorher will ich ganz kurz über die Episoden sprechen, die die SupporterInnen in der letzten Woche hören konnten, wenn sie uns mit mindestens ungefähr einem Fünfer unterstützen auf patreon.com/insertmoin oder steady.page/insertmoin, dann konntet ihr hören den Test zum ROG Ally 2 und Ally 2 Pro. Nein, ROG Xbox
so ungefähr.
Ally X. Da hast du gesprochen mit Sönke, einen Test zu der Hardware gemacht, eure Erfahrungen mit dieser Hardware. Und es gab ein Review zu Ball X Pit mit euch beiden. Was ist Ball X Pit? Oder Cross Pit?
Gilt es immer noch zu klären, ob das X jetzt stumm ist oder nicht. Aber es ist ein sehr, sehr gelungenes Roguelite, wie, glaube ich, wir beide finden. Und das uns die letzten Tage sehr in Anspruch genommen hat, dieses Spiel. Und ich habe auch immer noch nicht aufgehört.
Bin mir jetzt immer noch unsicher. Magst du jetzt Roguelikes oder nicht?
Ja,
hör die Folge, da genau das diskutieren wir doch. Und im Discord haben sich auch einige Leute dann aufgrund des Podcasts dann in dieses Spiel gestürzt und sie geben uns absolut recht. Ein Kommentar war: Ey Leute, was ist da drin? Irgendwas ist da drin. Ich glaube, das ist Heroin oder sowas. Hat SZ geschrieben. Vorsicht vor dem Spiel. Und ja, spätestens nach 6 Stunden sollte man Pause machen, hat dann auch jemand geschrieben.
Das klingt ja nach Ballade.
So eine neue Suchtspiralenspiel. Ja, es ist ein ganz anderes Spiel. Es ist ein wunderschönes Arcade-Game, wo man so Bälle durch die Gegend fetzt, von unten nach oben und dann so Tetris-Blöcke-artigen Monster wegballert. Und es hat, wie wir im Cast ja auch erläutern, eine wunderbare, immer so 10-minütige Action-Phase. Und dann kommt eine ruhigere Bauphase, in der man dann wieder so ein bisschen runterkommt, aber dadurch dann auch wieder Bock hat, gleich die nächste Runde zu starten. Und das ist dann so ein endloses.
Jetzt hör auf, davon zu erzählen, ich krieg schon wieder Bock.
Ja, ich habe ja ein Rock Xbox LAX. Ich kann es jetzt neben dem Podcast spielen.
Darüber würde ich auch ganz gerne.
Wenn du nicht aufmerksam bist, wissen wir warum.
Diese neue Hardware von ja, es ist ja Hardware von Asus, aber mit Microsoft Branding und PR-Unterstützung, so möchte ich es mal nennen. Was denken wir eigentlich darüber, Basti? Wir waren ja nicht im Cast mit dabei, wir haben es nicht in der Hand gehabt, beziehungsweise ich nur eine Vorab-Version mal. Ich bin ja persönlich kein, und das hat man auch im Discord, glaube ich, schon rauslesen können, bin kein großer Fan von der neuen Strategie bei Microsoft, wie der Name Xbox jetzt künftig wohl genutzt wird. Das hat nämlich so wenig damit zu tun, mit dem, was sie 2001, als sie eingestiegen sind in das Konsolenbusiness, und wenn man das so
mitbefühlt hat. TV, meinst
nein,
du?
Nein, das davor, bitte. ja, wie das so mich mitgeprägt hat und was ich mitgelebt habe und was ich auch zum Teil halt sehr genossen habe, so die erste, einfach Halo ist so ein wahnsinniges Erlebnis an Xbox Live, als das kam, und das war innovativ, das hat den ganzen Gaming-Space so mitdefiniert, und jetzt sind wir 2025 und ich soll mich damit beschäftigen, wie halt Windows 11 auf einem mobilen Ding, wie so ein Laptop mit guten Analogsticks läuft, und ich denke nur, boah, es ist alles so falsch und ist überhaupt nicht so, wie ich es gewollt hätte. Wie denkst du denn darüber, Basti?
Ich bin da mega emotionslos, muss ich sagen. Also gerade was so meine mobilen Konsolen, Handhelds angeht, bin ich gerade gar nicht gut ausgestattet. Ich habe sogar meine Switch 1 verkauft. Okay. Die Switch 2 habe ich mir nicht geholt. Ich habe kein Steam Deck. Also es gibt, wenn, dann ganz viele andere Geräte, die ich mir vor dem Ding holen würde, ja. Das ist meine Einstellung dazu.
Ich verstehe, was du meinst, Michi, aber Xbox ist doch schon seit längerem auf diesem Weg und ich finde, das machen sie insofern ganz gut, weil sie halt gemerkt haben, dass sie gegen die große, große, starke PlayStation-Konkurrenz mit reinen Xbox-Konsolen-Hardware-Verkäufen einfach nicht ankommen. Und deswegen finde ich, ist das eine völlig valide Strategie zu sagen, die Xbox ist einfach überall. Alles ist Xbox, wo du Spiele spielen kannst, die wir quasi unters Volk schmeißen. Und sie haben das ja so gelockert, dass du jetzt halt Gears of War auf einer PlayStation 5 mit tollen Features spielen kannst. Und was spricht denn dagegen? Aus KonsumentInnensicht ist doch weg von der Plattform-Exklusivität eigentlich gut. Also natürlich verstehe ich auch, warum man exklusive Spiele mag, weil ein PS5, du kratzt halt einfach nochmal so viel mehr aus einer Hardware raus, wenn du explizit nur dafür entwickelst. Sieht man gerade an Ghost of Yotai, sieht man natürlich auch bei den ganzen PlayStation-Studios, was die da rausholen, schafft halt kein anderes Studio. Aber Xbox hat gesagt, wir haben diesen Kampf verloren. Wir haben nicht genügend exklusive Titel. Halo und Forza holen nicht genug Leute an unsere Konsolen, um halt da dagegen Macht zu haben. Also ändern wir unsere Strategie und ich finde, das geht für Microsoft halt hervorragend auf. Jetzt verkaufen sie Unmengen an Gears, Unmengen an Forza auf den fremden Konsolen und verdienen jetzt damit mit. Also ist doch alles super. Und warum sollte jetzt nicht auch ein tragbares Asus-Gerät, was sowieso schon auf einer Microsoft-Plattform läuft, nicht jetzt nochmal dieses extra Xbox-Treatment kriegen, dass du halt die ganzen Vorteile vom Game Pass jetzt auch da hast. Und jetzt, Microsoft hat ja schon aktiv mitgearbeitet. Es fühlt sich an wie ein Xbox-Controller. Es gibt einen extra Xbox-Button und sie haben Windows 11 so hingegen umgebaut, dass das halt jetzt mehr eine Konsolenerfahrung ist. Das ist jetzt halt wirklich so, du startest dieses Gerät.
Und siehst du den Windows 11 Begrüßungsbildschirm. Doch. Nee,
ja, doch. Eben, ja, aber eben nicht, sondern du kommst direkt in diese Xbox. Natürlich musst du dich einmal mit dem MS-Account
Es kommt erst anmelden. Der Windows 11 Bildschirm, bevor die Fullscreen-Experience als App startet.
Aber es ist halt ein tragbarer PC. Es ist keine Xbox. Das ist schon ganz klar. Das X ist kein Xbox-Handheld. Das heißt, Asus ROG Xbox LIX, das ist halt eine Kooperation. Und das hat Microsoft jetzt auch nicht groß verheimlicht. Sie sagen ja auch nicht, das ist jetzt unser Xbox-Handheld. Sondern sie sagen, das ist ein Windows-PC, tragbar, ein mobiles Gerät. Und das hat Windows 11. Und du hast halt jetzt den PC-Xbox-Game App-Dingsbums-Gedöns da drauf, der jetzt halt ein bisschen performanter dich weg von diesem Windows führt und du musst Windows nie benutzen eigentlich. Wenn du das Ding startest, fühlt es sich mehr wie ein Steam Deck an, bis auf diesen Windows-Begrüßungsbildschirm. Okay, aber du musst nie irgendwie mit den Analog-Sticks eine Maus simulieren oder so bei diesem ganzen Ding, was man bei den Windows-Handhelds bisher halt immer machen muss.
Ja, aber wenn man das von Asus die Software bedient, dann sieht die schon 1:1 so aus wie auf dem PC, nur dass du halt zwischen den Kacheln dann mit dem Analog-Stick wechseln kannst. Ich will den auch, also ich unterstelle überhaupt keine bösartige Täuschung oder so. Ich finde nur, es passt nicht. Also warum nennen sie es dann nicht ROG Windows 11 Ally? Oder?
Ja, weil halt Xbox
wenn,
überall
aber wenn Xbox draufsteht, dann sollen auch meine Xbox-Spiele drauflaufen aus den letzten 10 Jahren und das tun sie nicht.
Ja, das tut sie definitiv nicht, aber das macht ja nur die Xbox-Konsole. Das kann dein PC-Xbox-App auch nicht. Ja. Das ist halt einfach ein tragbarer PC, mehr ist es nicht. Also ich finde, die Erwartungshaltung ist halt so Oldschool-Xbox, die man da hat. Natürlich läuft da jetzt nicht irgendein Rare-Titel drauf, das ist ja logisch. So, das ist halt ein PC, aber mich wundert es, dass das immer noch so diese Erwartungshaltung ist, Xbox ist gleich Konsole. Ja. Ich glaube, die moderne Xbox-Welt ist halt schon lange nicht mehr
so. Aber die ist so klein und so identitätslos. Die ist so zerstreut, die ist so komplett wie zerfetzt, als hätte da jemand so eine Granate reingeschmissen.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn sie den Weg nicht eingeschlagen wären, dann hätten wir gar keine Xbox mehr. Weißt du, wie ich meine?
Oder man
hätte
halt bessere
Sequels gemacht. Microsoft die Xbox-Sparte schon längst.
Man hätte ja Forza Horizon nicht so melken müssen. Man hätte mit Halo andere Sachen machen können, die erfolgreicher gelaufen wären. Das ist halt alles Missmanagement gewesen.
Ja. Hätte Halo Reach. Ich weiß, aber das ist halt... Ist halt nicht. Ne? Also dann hätten wir halt nur noch PlayStation und dann wären die noch hochnäsiger und hätten noch mehr Erfolg. Also von daher finde ich es schon in Ordnung, Xbox jetzt so aufzulösen.
Ja, aber klar, die Innovation sagen, kommt halt aus was anderem. Ne? Also wir sind uns schon einig darüber, dass halt eine der größten Innovationen im Konsolenmarkt das Online-Gaming vordefiniert wurde von Microsoft mit der Xbox 360. Das haben dann erstmal alle nachgemacht und Achievement Hunting war auch so 2-3 Jahre ein Ding. Das sind halt Sachen, die nur kommen können, wenn du individuelle Teilnehmer am Markt hast, die stärker miteinander konkurrieren und nicht anfangen, dann irgendwo reinzufließen, nur um allen irgendwie noch zu gefallen und auch Geld zu machen. Das kriegst du tatsächlich nur durch die exklusive Abgrenzung in dem Moment.
Ja, ich glaube auch der Indie-Boom ist auch nicht
Xbox
ganz, also ohne diese Windows Arcade, Xbox Arcade und immer der Mittwoch, wo neue Indie-Spiele rauskamen. Das hat schon noch dazu beigetragen, dass die Indies immer stärker wurden, weil sie da halt auf einmal eine Plattform haben. Aber ich finde, so ganz innovationslos sind sie jetzt ja auch nicht. Also der Game Pass war schon auch mit die größte Veränderung in der Spielebranche, die wir in den letzten Jahren erlebt haben.
Aber er bricht ja jetzt zusammen.
Also so dieses, er wird halt teurer. Aber ich glaube, er wird immer noch genügend Kunden haben, die sagen, voll geil, ich habe ein Abo und krieg dafür immer alle Spiele Day One. Also so ganz innovationslos sind sie, finde ich, auch nicht.
Vor allen Dingen ist es ja bei Innovationen auch immer so, dass es halt eben auch schiefgehen kann oder es auch dadurch Entwicklungen gibt, die nicht so wünschenswert sind. Aber das stimmt schon, ja. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass von Xbox da gar nichts kommt. Das ist auf gar keinen Fall. Auch wenn du die Hardware jetzt anscheinend nicht magst.
Und auch wenn wir bei alle drei jetzt nicht so die größten Cloud-Gaming-Fans sind, ist das halt auch was Microsoft extrem vorangetrieben hat.
Ja, auf jeden Fall.
In anderen Ländern
das läuft auch immer besser, als Leute noch denken. Also das ist echt krass. Ja. Immer wenn ich es benutze, denke ich nur so, also so wirklich angekommen in den Köpfen ist das noch nicht, wie gut das funktionieren kann. Die Leute warten immer noch ewig auf Downloads, bis die Sachen fertig sind. Spielen sie dann 3 Stunden und die 3 Stunden hätten sie in der Tat wahrscheinlich über Cloud Gaming viel früher besser verbringen können, bevor sie das Spiel dann doch wieder zur Seite legen und nicht mehr anfassen. Ja. Also das ist definitiv ein Punkt. Finde ich ganz spannend, das immer wieder im Blick zu haben. Generell habe ich auch nichts gegen die Existenz dieser Hardware. Ich vermisse nur so ein bisschen nostalgisch diesen dritten Player, der ja irgendwann mal Sega ersetzt hat und auch so ein bisschen Sega sein wollte. Das gibt es hier definitiv nicht mehr. Und das ist ein Verlust. Den betrauere ich jetzt hier ganz kurz nochmal 2 Sekunden. So. Und dann gehen wir zum nächsten Game, was man betrauern kann oder halt auch nicht. Silent Hill F, Basti. Oha. Ein Trauerspiel oder ein grauer Spiel?
Okay, sehr gut. Ja, ich habe es, glaube ich, letzte Woche ja schon so ein bisschen angedeutet. Da habe ich über Kronos geredet, das Horrorspiel von Bloober Team. Und ich hatte mehr oder weniger zeitgleich auch Silent Hill F angefangen. Das nächste Silent Hill-Spiel von Konami, die jetzt ja wieder so ein bisschen zurück sind. Und jetzt mit Silent Hill F vor allen Dingen mit dieser Marke auch mal wieder ein neues Spiel wagen. Also es gab ja schon so eine kostenlose Demo, die eigenständig war zu Silent Hill. Dann gab es das Silent Hill 2 Remake und jetzt eben Silent Hill F. Und ich habe mich da sehr drauf gefreut und hatte auch mitbekommen, dass das eigentlich grundsätzlich in der Presse sehr gut angekommen ist und habe mir das eben, wie gesagt, geholt. Und letzte Woche habe ich schon ein bisschen angedeutet, dass meine Einstellung zu dem Spiel so ein bisschen gemischt ist. Vielleicht trotzdem mal ganz kurz das Spiel. Was es gut schafft, ist so das Storytelling. Das orientiert sich so sehr an den klassischen Silent Hill Spielen, dass sich alles irgendwie falsch und seltsam anfühlt. Also, das geht hier um eine Teenagerin namens Hinako. Man sieht nur am Anfang auch in etwas seltsam eingefangenen Bildern das Familienhaus, also seltsam in dem Sinne, dass man manche Figuren in den Gesprächen beispielsweise gar nicht richtig sieht. Also in dem Fall zum Beispiel den Vater. Und man merkt, in dem Elternhaus da kriselt's, es wird gestritten, es wird verbal beleidigt und die Hinako am Anfang, die verlässt einfach nur das Haus, geht raus und sucht ihre Freunde auf, die da auch in der Stadt Ebisugaoka leben. Und von da an geht es eigentlich downhill. Es passiert recht schnell, dass dann Nebel aufkommt und dann eben diese Monstrositäten, die man sonst so Silent Hill-typisch eben kennt, auftauchen. Und diese Teenager, das sind 4 Freunde, die haben dann eigentlich nur vor, aus dieser Stadt zu fliehen. Das ist so ein bisschen das Setup. Und man merkt direkt so, alles ist irgendwie seltsam. Das sind eigentlich Freunde, die sich da treffen und miteinander versuchen zu fliehen. Aber man merkt auch, dass irgendwas ist da komisch. Also von einem von Shu, das ist der beste Freund von der Protagonistin, die kennen sich Ewigkeiten und der nennt sie immer nur Partner und ist irgendwie so komisch distanziert und man merkt, manchmal nicht so hundertprozentig, dass das so die besten Freunde sind. Und dann sind da noch zwei Mädchen. Das eine Mädchen ist irgendwie immer komisch eifersüchtig auf Hinako. Und man denkt sich so, hä, wie können das denn Freunde sein? Man bekommt auch gar nicht so richtig Antworten. Da entstehen Dialoge und du bist danach eigentlich nur noch verwirrter als vorher. Und das meinte ich so ein bisschen mit, das entspricht für mich zum Beispiel so ein bisschen dem Verständnis von Silent Hill. Also ähnlich ging es mir auch am Anfang bei Silent Hill 2 beispielsweise, dass so die Dialoge irgendwie, ich konnte sie am Anfang gar nicht richtig greifen. So, was passiert denn da? Was wollen sie mir erzählen? Und erst mit fortschreitender Spieldauer versteht man mehr und mehr, ah, okay, das soll das mir so beispielsweise sagen. Bei Silent Hill F, soweit bin ich nämlich noch nicht, das kann ich noch gar nicht sagen, wie es aufgeht. Ich kann nur sagen, ich habe sehr viele Fragezeichen und sehr viele Fragen immer noch. Genau, dann vielleicht einer der wichtigsten Aspekte von dem Spiel und das, wo es bei mir dann am schnellsten angefangen hat, so ein bisschen zu bröckeln, die Begeisterung. Also ich mag das Setting, diese Kleinstadt in Japan, dieses Dörfchen, das spielt in den 60ern, wird immer wieder mit Traditionen konfrontiert und merkt einfach, wie damals so das Leben in Japan war und keine Ahnung, wie beispielsweise auch Frauen da unterdrückt wurden oder in gewisse Rollen gedrängt wurden, die sie vielleicht gar nicht einnehmen wollten, und das ist irgendwie ganz, ganz spannend, finde ich. Also das Setup ist super. Und dann kommt es eben auch immer wieder zu diesen Kämpfen. Und die Kämpfe mit diesen Monstrositäten, die im Nebel auftauchen, da hat es bei mir dann schnell angefangen, dass ich gedacht habe, ich weiß nicht, ob mir das Spaß macht. Ist ja auch immer relativ, weil so bei so Survival-Horror-Spielen, da muss man immer ein bisschen leichter verletzbar sein, damit man auch Angst hat vor diesen Monstern, die da auftauchen. Vielleicht ist es auch ein bisschen behäbiger zu steuern. Also genau das, was auch Kronos hatte. Aber bei Kronos habe ich immer verstanden, okay, so kann ich ein Problem lösen. Oder, das war mein Problem, das habe ich jetzt gerade nicht gut gelöst. Und deshalb bin ich jetzt hier vielleicht gerade gescheitert. Und hier bei Silent Hill F habe ich immer das Gefühl, okay, das Spiel ist hakeliger, als es sein müsste. Also ich haue, obwohl ich Gegner anvisiere, manchmal dann doch irgendwie ins Leere. Die Hinako, die ist ja eigentlich eine Teenagerin, aber die nimmt sich dann trotzdem alle Waffen, die sie irgendwie finden kann, von einem Küchenmesser zu einem Stahlrohr und haut dann den Dingern irgendwie ins Gesicht, das ging mir auch ein bisschen zu schnell. Also man hat gar nicht so richtig gemerkt, dass sie da Angst bekommt.
Und das wäre ja auch ein Überwindungsakt in dem Moment.
Ja, eben, genau. Und das ging mir irgendwie alles ein bisschen zu fließen. Bei Kronos ging das besser, weil da hattest du halt eben einen Charakter, den du selber noch gar nicht richtig greifen kannst, der alles Mögliche sein könnte. Jede mögliche Person könnte in diesem komischen Spacesuit stecken und du denkst gleich, naja, okay, das ist wahrscheinlich irgendjemand, der sich halt ein bisschen auskennt, wie man sich zur Wehr setzt. Und bei einer Teenagerin ist es halt ein bisschen anders. Aber auch davon abgesehen, so mit kleinen Logiklöchern hat das ja immer mal wieder zu kämpfen. Aber auch das Kampfsystem an sich ist so ein bisschen hakelig. Also du kannst Gegner anvisieren, du hast, sage ich mal, so typische Manöver, die du auch in einem Souls-like hast. Das wurde ja auch immer wieder verglichen, was aber gar nicht hinhaut. Also das hier ist kein Souls-like.
Gibt ja keine aber du hast eben eine Ausdauerleistung. Attacken oder irgendwelche Sachen, die mit einzelnen Waffen zusammenhängen würden.
Genau, aber es ist auch so von der Bewegung her einfach ganz, ganz woanders. Also du merkst, alleine wie du schlägst, das dauert alles sehr, sehr lange.
Ist ja auch anstrengend.
Du kannst ja, genau, das ist da wieder ein bisschen realistischer, aber du musst hier sehr viel sehr viel kalkulieren, okay, wann führe ich denn jetzt hier meinen Schlag aus, wann ist der Gegner bei mir?
Von Silent Hill.
Genau, du musst ausweichen, du hast richtige Ausweichbewegungen, die aber auch hier nicht so super, du machst hier keine krasse Ausweichrolle, sondern machst wirklich nur so einen Satz nach links, rechts oder nach hinten, und du hast so eine Fokusleiste, womit du, wenn du den Gegner anschaust und diese Fokustaste gedrückt hältst, lädt sich einmal so ein besonderer Schlag auf, oder du kannst auch sehen, dass wenn der Gegner in diesem Moment angreift, dann wird deutlicher hervorgehoben, du kannst jetzt kontern, und dann musst du eigentlich nur einen schweren Schlag ausführen und dann konterst du diesen Gegner und der wird dann zurückgeworfen und du kannst ein bisschen Schaden machen. Also grundsätzlich irgendwie passt das schon so vom reinen System, aber wie gesagt, man haut sehr oft dagegen. Ich habe das Gefühl, die Gegner, die sind gerade jetzt, wo ich ein bisschen weiter bin, auch stellenweise sehr, sehr schnell und die stunlocken mich dann auch super einfach. Also die Areale sind eh alle relativ eng und dann, keine Ahnung, versuchst du auszuweichen, bleibst an der Wand hängen, dann plötzlich kommt der Gegner auf dich zu und zack, 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 hast du irgendwie drei Schläge sitzen und bist so, was hätte ich denn jetzt anders machen können? Und irgendwie macht mir das keinen Spaß, aber ich habe auch trotzdem keine Angst vor diesen Monstrositäten, obwohl die irgendwie ganz toll designt sind, aber Ich sehe die viel zu oft. Also mir kommen viel zu viele Gegner vor. Ich bin viel zu nah an denen dran, als dass sie irgendwie sich so ein Mysterium aufrechterhalten. Und irgendwie, ja,
du bist abgestumpft.
Das Kämpfen ist tatsächlich, das kann sein, ja. Es gibt ja auch genug, die das total toll finden, die auch sagen, nee, das ist genau das, was ich mir von Silent Hill erhofft habe. Aber irgendwie kommt das hier nicht so hundertprozentig zusammen.
Da müsste man, also gerade mal, das Kämpfen, entschuldige, so dass ich dazwischen gehe, aber da müsste man mal so ein Pace-Vergleich machen, während man Silent Hill 1 und Silent Hill 2 spielt, die von der Pace, finde ich, recht ähnlich noch sind. Alles, was danach kam, ging ja eh schon wieder in eine andere Richtung. Also Silent Hill 3 war deutlich actionlastiger als die ersten beiden Teile. Und das Kampfsystem, was du jetzt beschrieben hast, das erinnert mich schon irgendwie an Silent Hill. Aber generell so atmosphäretechnisch ist die Serie ja schon, ohne jetzt Silent Hill F wirklich viel gespielt zu haben und nur die Trailer gesehen zu haben, finde ich schon einen mutigen Jump. Also da, wo, also, wir wissen alle, was Silent Hill eigentlich ist, richtig? Das ist eine Stadt oder eine Welt. Ja. Und die Serie hat sich ja eher dadurch identifiziert, dass es immer diese Parallelwelt halt gibt. Gibt's die jetzt hier auch? Ist das, wird das thematisiert?
Ja, okay. Es wird jetzt nicht thematisiert im Sinne von, guck mal hier, das ist Silent Hill, aber es gibt immer wieder diese Sprünge in der Handlung, dass du sehr deutlich merkst, okay, hier stimmt was nicht, bin ich jetzt gerade in der Albtraumwelt, aber gut, eigentlich ist alles eine Albtraumwelt, aber genau, es gibt hier auf jeden Fall auch wechselnde Ebenen, sage ich mal.
Und dann wurde das ja immer auf der Sinnebene quasi bei Silent Hill gleichgezogen mit, das ist aber auch die düstere Seite in dem Charakter ja selber. Also eigentlich hatten alle Silent Hill Charaktere ja immer, das waren ja keine strahlenden Helden, sondern da gab es immer eine düstere, eine melancholische, eine teilweise auch aggressive Seite, die es zu entdecken gab und die dann auch so ein bisschen natürlich diese Psyche und wie diese Welt aussieht, dann ein bisschen wiedergespiegelt hat. Das war diese Metaebene, die ich bei Silent Hill immer am tollsten fand. Ob das jetzt das neue Silent Hill F so bietet, vielleicht erfahrt ihr das im Reviewcast, den wir schon haben, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich das Spiel noch spielen will, noch nicht gehört habe. Aber das wäre so eine spannende Frage, die ich noch beantwortet haben wollen würde. Und von daher bin ich sehr interessiert daran, wie es für dich weitergeht. Wirst du es zu Ende spielen? Hast du davor das andere, das Kronos, noch zu Ende gespielt oder beide jetzt quasi angespielt?
Beide so zur Hälfte. Kronos spiele ich tatsächlich mit einem Freund zusammen. Deshalb warte ich da eigentlich immer nur, bis er wieder rumkommt. Aber da habe ich sehr viel, also da freue ich mich drauf. Und Silent Hill F werde ich jetzt auch durchspielen. Da ist halt eher das Problem. Also rein atmosphäretechnisch funktioniert das schon sehr gut. Du hast wieder hier den Soundtrack von Yamaoka, dem Serienkomponisten. Also da stimmt auch schon sehr viel. Ich will das jetzt gar nicht hier nur mit diesem Gemeckere aufhören. Also atmosphärisch sitzt es schon zu großen Teilen. Ich hatte auch gestern so einen Abschnitt, den ich auch wieder ziemlich gelungen fand. Da gab es dann auch so ein Rätsel, das ich so nach und nach entschlüsseln konnte. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Nur eben jedes Mal merke ich, wenn es dann zu den Kämpfen kommt, bin ich so ein bisschen abgeprallt. Und was ich halt gehört habe, ist, dass du die Geschichte leider beim ersten Durchgang noch nicht wirklich verstehst und du motiviert wirst, mehrere Durchgänge zu machen. Und da bin ich gerade noch so, weiß ich nicht. Also wenn mir das Spiel so wenig jetzt spielerisch Freude bereitet und ich dann ja, du hast zwar Schwierigkeitsgrade, womit du beispielsweise die Rätsel noch mal schwieriger stellen kannst, du kannst auch die Kämpfe schwieriger stellen, dass du dann in den nächsten Durchläufen noch eine andere Herausforderung hast. Aber sehe ich trotzdem gerade noch nicht, dass ich da wahnsinnig Bock drauf habe. Aber ich hoffe auf die Geschichte. Also ich habe sehr viel Gutes über die Geschichte gehört und die hält mich hier auf jeden Fall bei der Stange, auf jeden Fall.
Für die sich jetzt fragen, was denkt Manu eigentlich über so ein Silent Hill?
Frage ich mich auch. Nee, ich war immer eher, also ich habe viele Resident Evil gespielt, Silent Hill habe ich nie, damals war ich nicht so auf Gruselspiele, hat mich überhaupt nicht gereizt, deswegen habe ich den ganzen Hype um Silent Hill damals nicht mitbekommen, habe es jetzt beim Remake auch nicht gespielt, deswegen interessiert mich das Neue jetzt natürlich logischerweise auch ein bisschen weniger, weil ich mit der Serie einfach so null Bezug und Kontakt habe.
Basti, würdest du denn sagen, also du hast jetzt einiges gespielt, das ist ein Silent Hill, das hat alles, was für mich einen Silent Hill ausmacht, oder ist es für dich schon auch so ein Break in der Serie, wo manche sagen, es gab ja noch diese kurze Zwischenepisode, wo es nur um die Psyche von dem Mädchen in der Schule ging, da hatte ich mit Micha drüber gecastet, das war so ganz was anderes, das hatte für mich fast gar nichts mehr vom klassischen Silent Hill. Hier ist ja jetzt deutlich mehr drin, aber was sagst du dazu für Leute, die wirklich Teil 1 und 2 lieben? Ist das ein Silent Hill, was du direkt erkennst, oder ist es schon ein ganz schöner Sprung?
Ist schon ein ganz schöner Sprung, aber ich finde es auch okay. Also ich finde es mutig und es ist halt auch irgendwie schwierig, die ganze Zeit nur irgendeinem alten Ideal zu entsprechen. Und ich finde, den Weg, den sie hier gehen, der ist grundsätzlich schon gut. Also irgendwo muss es halt, da müssen neue Ideen rein. Und ich glaube, das wichtigste Bindeglied ist einfach die Art und Weise, wie hier Geschichten erzählt werden. Und auch ne, diese Metaebene, die du erwähnt hast, die ist halt immer essentiell für Silent Hill gewesen. Und die sehe ich hier jetzt wesentlich mehr als alles das, was nach Team Silent gekommen ist. Also gut, jetzt mal Silent Hill 2 Remake ausgeklammert. Das steckt hier schon drin. Deshalb, ich finde, das kann man schon Silent Hill nennen. Aber man muss sich halt darauf einstellen, dass es schon inhaltlich doch was ganz anderes auch ein bisschen ist.
Wofür steht das F eigentlich für Forte?
Aber für mich passt dazu. Ich habe keine Ahnung.
Das weiß man doch nie bei diesen Dingern.
Ja. Also es sieht für mich aus wie musikalisch.
Weil ich natürlich, ich wollte nicht gespoilt Forte. Werden. Deshalb habe ich nicht.
Ja. Aber ist irgendwas Musikalisches drin thematisch?
Bis jetzt nicht. Okay. Nee.
Jede Menge Musik war bei mir dabei, denn ich habe wieder VR gespielt und natürlich deswegen auch viel Beat Saber gespielt. Und zwar mit dem...
Das F steht für VR.
Ich habe mir eine PlayStation VR 2 gebraucht gekauft. Die gibt es für 250 Euro, also weit unter der Hälfte des Originalangebotspreises. Fand es daher einen gelungenen Schnapper und möchte ja auch das neue Spiel von dem Res... Schöpfer, das neue Musikspiel, was dann da bald kommt. Wie heißt es denn nochmal? Das würde ich doch unbedingt spielen. Luminous Arise?
Luminous Arise, genau.
Das will ich auf jeden Fall spielen. Und ich habe mir gedacht, es ist ja bald Halloween. Ich vermisse irgendwie mein Resident Evil in VR und dachte mir, okay, wenn ich dieses PSVR 2 besitzen würde, könnte ich halt Resident Evil 8 und Resident Evil 4 in VR nochmal erleben. Also erstmals in VR erleben, nachdem ich mit Teil 7 so viel Freude hatte, auch live on stream. Vor 5 Jahren war das. Das hatte ich ja komplett durchgespielt und hatte die beste Zeit in VR, obwohl es halt super gruselig ist. Und nachdem ich das überwunden hatte, jetzt ist so anscheinend der Zeitpunkt gekommen, wo ich das alles machen wollte. Und da war das einfach ein sehr guter Kauf. Hab mir gleichzeitig noch dazu gekauft, dass dieses Kompatibilitätsadapter-Gedöns von Sony, was ungefähr 50 Euro kostet, womit dann die PSVR 2 auch an euren PCs funktioniert. Und das funktioniert ganz hervorragend. Das ist ja wirklich ganz, ganz einfach, das zu installieren. Über Steam ist das, so eine kleine Steam-App. Und die geht in einen USB-3-Steckplatz mit dem A. Also auch nichts Besonderes. Ihr müsst kein USB-C oder sowas frei haben am PC. Was ihr aber noch braucht, ist ein Display-Port, der frei ist an der GPU. Und dann war das eigentlich genauso wie an der PlayStation gut zu machen. Das größte Problem, was es zu Beginn gab, vor einem Jahr, als sie das rausgebracht haben, oder anderthalb, war die Bluetooth-Verbindung. Weil da sind PCs ja den Konsolen so meilenweit hinterher, während, finde ich, Konsolen halt mit Bluetooth-Verbindung und WLAN mit Controllern alles gar kein Problem mehr haben. Das ist einfach Second Nature. Das fühlt sich super an. Selten muss ich ein Kabel anstecken, um irgendwie ein Controller-Defizit auszugleichen. Bei VR bzw. bei PCs ist das bei mir anders. Also ich habe etliche Xbox-Controller und auch schon PlayStation-Controller mit meinen PCs verbunden über Bluetooth und dann war das laggy, hatte irgendwie so, dass ich ganz viel gemacht habe und dann erst 3-4 Sekunden alle Sachen nacheinander abgespult dann passiert sind. Also richtig schlechte Erfahrung. Und das liegt mit den schlechteren oder minderwertigeren Bluetooth-Chips zusammen. Es gibt eine Empfehlung. Ich habe mir auch dann natürlich von der KI beraten lassen, welches der beste ist. Es ist der von Asus, die auch das ROG Allies machen. USB BT500 heißt das Ganze. Ist lustigerweise nicht mit so einer fetten Antenne, dass man denkt, okay, da ist jetzt aber auch richtig was hier. Das ist so ein kleiner Mini-Stöpsel, wie man die auch bei so Wireless Tastaturen und Mäusen kriegt, dass man diesen kleinen Dongle irgendwo reinböpselt. So, da hatte ich den dran und war aber doch auch wieder nicht perfekt. Zumindest das Controller-Tracking von den sehr guten PSVR-2-Controllern, die man da in der Hand hat, habe ich gemerkt, ja, irgendwo zuckelt's noch. Und dann habe ich tatsächlich das gemacht, was mir auch vorher empfohlen wurde, aber wo ich mich gesträubt habe. Ich habe ein Verlängerungskabel genommen und das dann in den USB-2-Steckplatz genommen, so wie es empfohlen wird, der am weitesten entfernt ist von den USB-3-Steckplätzen. So ist wirklich die offizielle Empfehlung. Suchen Sie den USB-2-Slot, den Ihr PC hat, der am weitesten von USB-3 entfernt ist. Stecken Sie da das Verlängerungskabel ein und dann machen Sie den USB BT500-Stick da dran. Und dann liegt der halt so bei meiner Tastatur unter den Monitoren, sage ich mal. Und seitdem, Deluxe, wie an der PlayStation, 1:1 perfektes Tracking und richtig gute PC-VR-Erfahrung. Habe ich natürlich direkt Half-Life Alyx wieder runtergeladen. Oh, und was ist das für ein tolles Spiel? Wer Half-Life Alyx immer noch nicht gespielt hat, meine Güte, ihr verpasst das innovativste und tollste Erlebnis, was man im Gaming generell in den letzten 10 Jahren hätte haben können. Also das ist ja, ich war direkt so tief wieder drin, hab alles wieder angetatscht, hab mich auch erinnert, wie begeistert ich war vor 5 Jahren, als das rauskam, hab wieder, allein dieses, das macht halt nur Half-Life Alyx so, dass man diese Präsenz hat in dem Raum. Du bewegst dich überall und wenn du dann mit der Hand in der Welt an der Wand ankommst, dann rumbelt dein Controller so ein ganz klein bisschen. Und dann fasst du was
an. Ja, allein schon mit den Stiften auf dieser Tafel am Anfang rumzumalen, eine Flasche in die Hand zu nehmen mit der Flüssigkeit drin, das ist mein
alles so extrem physikalisch und geil. So,
ich finde es auch so geil, so diese Revolver so juggeln, so hochwerfen und wieder fangen und so. Das funktioniert so wahnsinnig.
Man macht dann auf einmal Dinge, die würde man in echt wahrscheinlich kaum hinkriegen, aber da sind sie halt auch so geil programmiert. Dass Valve einen wirklich, man kriegt ein Superhelden-Feeling, obwohl man halt nur Alyx ist, in Anführungsstrichen nur. Ne? war ich da direkt wieder 8 Stunden am Stück, also nicht am Stück, aber 8 Stunden wieder drin und glaube, das muss ich jetzt auch zu Ende spielen, weil es ist einfach das, es ist so krass überlegen allem anderen. Ich habe dann auch Arizona Sunshine, weil ich das halt einfach noch hatte, nochmal installiert und das sind alles so simple Ballerbuden. Das ist wie so in so eine Arcade gehen und für 5 Minuten Spaß sich irgendwo abholen. Das ist nett, aber das ist überhaupt in einem Abstract in diesem Podcast jetzt miteinander genannt wird, ist so absolut weit auseinander und ich habe aber das Gefühl, wenn man so im Internet sich darüber informieren möchte, dann wird das alles so immer in einem Schwall erzählt oder auch dieses Kajak VR. Das ist voll geil, aber du fährst halt auch nur Kajak. Das ist schon toll gemacht, aber man kann es doch nicht in einem Satz mit einem Half-Life Alyx irgendwie erwähnen.
Alyx ist das kompletteste Spiel, was es in VR gibt, mit Abstand. Also alle anderen kommen da ja nicht mal ran. Auch die Batman-Geschichten und so, die sind halt so klein dagegen. Leider, leider. Ja.
Aber ich benutze es natürlich dann auch ab jetzt für mein iRacing. Das heißt, auch da habe ich umgesattelt und werde jetzt auf VR gehen, es zumindest versuchen, mal gucken.
Statt so 3 Monitore jetzt halt mehr.
Ich bin ja sowieso von 3 Monitoren schon auf einen riesigen Curved-Monitor umgestiegen. War mit dem auch erst zufrieden. Bin ich eigentlich auch immer noch. Ich muss mich jetzt nur entscheiden, ich will wirklich das Werkzeug einfach nehmen, mit dem ich am schnellsten bin, weil es ich möchte ja die Meisterschaft gewinnen in der 2. Liga dieses Jahr, 2025. Nochmal für alle die Erinnerung, ich habe ja die 3. Liga gewonnen letztes Jahr weltweit und will jetzt Liga 2 gewinnen. Und es ist halt, es ist knapp. Wird schwierig. Ich trete an gegen Balazs Galia, das ist ein Pole, wenn ich mich recht entsinne, und gegen Max Barnes, das sind die beiden und es,
Pornoname.
Sind aber glaube ich sogar die Real-Life-Namen. Und er ist, glaube ich, Engländer, Max. Also wir sind im Austausch, wir wissen, es geht um viel und jeder ist jetzt so, es sind nur noch 6 Rennen in der Saison, jetzt geht es wirklich um jeden einzelnen Punkt.
Und du würdest dann komplett in VR fahren, um dich dann halt auch richtig umgucken zu können und dieses räumliche Gefühl zu haben. Geht es vom Lag irgendwie gut oder ist es so leicht verzögert?
Nein, gar nichts verzögert. Also es ist eine absolut super gute VR-Erfahrung, sogar besser von den Displays als jetzt die Valve Index, die ich vorher hatte. Also meine VR-Leiter lief halt über die ganzen Oculus-Dinger, die am Anfang waren, die ich redaktionell begleitet habe, bei Golem auch mit und dadurch benutzt habe. Dann hatte ich eine HTC Vive lange, bin dann auf die Valve Index umgestiegen. Das war eine super Erfahrung, damit habe ich dann auch Half-Life Alyx gespielt. Und jetzt PSVR halt das erste Mal ohne dieses externe Tracking auch für mich. Das finde ich natürlich auch super komfortabel. Du setzt halt, also es ist literally, ich gehe rüber zu meinem Simracing Rig und stecke nur das VR-Headset über USB-C in diesen Adapter rein und ich bin fertig. Und kann loslegen. Ja, und dann nehme ich es halt wieder raus und nehme es mit in mein Wohnzimmer und stecke es in meine PlayStation und kann da spielen. Und ich habe die Controller halt permanent an die PlayStation gepairt, weil die brauche ich halt für iRacing nicht. Ne? Das läuft ja eh über mein Lenkrad dann.
Und ich finde es einfach auch mit das bequemste
Headset. Ja, es ist, also man hat halt einen Abdruck, wen das stört, an der Stirn. Man hat den, also ich habe den als alter Mann dann auch mal 1-2 Stunden, einfach weil die Haut so funktioniert, wenn man älter wird. Aber davon abgesehen, muss ich auch sagen, also ich habe überhaupt keine Komfortschwierigkeit. Ich könnte mir sogar vorstellen, darunter zu schwitzen, ohne größere Probleme.
Ja, weil so der leichte Abstand ja trotzdem noch da ist, anders als bei der Quest 3, wo man halt so Taucherbrillenabdruck im Gesicht hat quasi, wo so diese Spannung von vorne kommt und da hat man ja quasi nur über diesen Fahrradhelm Geschichte das so lagern, finde ich mit das Angenehmste auf jeden Fall.
Du hattest eben gefragt noch wegen der Gegner, also da, tatsächlich Abstände messen funktioniert in dreidimensionalen Space natürlich viel einfacher, wenn da jedes Auge 3D hat. Mhm. Ihr wisst ja natürlich auch als ambitionierte Formel-1-Gucker der Zukunft, dass die Formel-1-Boliden so ein Halo haben, was vorne in der Mitte so zusammenläuft. Ne? Und dann Leute, die nicht wissen, wie sowas funktioniert, denken, die fahren Auto und dann ist direkt vor dir so ein Stück Carbon. Das nervt doch bestimmt total. Tut es auch, wenn du halt in 2D guckst, also wenn man Formel 1 25 spielt oder halt ich auch iRacing bisher so Pancake-mäßig auf einem Monitor, dann stellt man das auf transparent, damit das halt nicht stört. Und wenn du aber 3D hast oder VR in diesem Fall, kann man es auch nicht ausschalten, ist es aber auch überhaupt nicht nötig. Man guckt nämlich einfach so vorbei, als wäre es transparent, weil man halt links und rechts mit dem Auge halt vorbeiguckt. Das finde ich eine irre Sensation, dass das so gut funktioniert. Es ist primär für mich, glaube ich, wo ich hoffentlich Zeit finde, bisher finde ich sie nicht, ist es das Apex-Treffen. Also diesen Scheitelpunkt ideal zu treffen mit den Reifen ideal auf dem Körb zu platzieren. Da habe ich das Gefühl, da habe ich das meiste Potenzial, dass mir das in VR besser gelingt in Zukunft und ich dann auch idealer besser am Gas bin, weil ich genau weiß, wo ich mich im dreidimensionalen Raum befinde, als wenn ich es einfach nur sehe und dann halt mich so reinfühle an dem Monitor. Also bisher habe ich noch keine Zeit gefunden. Ich bin gleich schnell mit beiden Varianten. Aber ich freue mich viel, viel mehr, wenn ich es treffe, weil ich es jetzt halt wirklich fühle, sehe und weiß, ja, alles stimmt, der Reifen ist da, wo er hingehört. Das habe ich am Monitor überhaupt nicht. Diese Freude, die ich habe, wenn es perfekt aussieht. Das ist meine PSVR2-Erfahrung. Ich habe auch auf die Roadmap geguckt. So super viel kommt ja aktuell nicht. Und wenn, dann sind es viele unspannende Titel. Aber hey, mal gucken. Wenn dann doch die Überraschung kommt, bin ich vorbereitet. Und ich habe ja eh schon meinen Einsatzzweck dafür gefunden. Und ich denke, gerade zu diesem Gebrauchtpreis kann man absolut nicht meckern über dieses Headset, was ja an mehreren Plattformen jetzt so gut funktioniert. Also große Empfehlung von meiner Seite aus. Habt ihr noch Fragen zu
PSVR? Ich finde, das ist halt das, was du jetzt gerade so am Ende in so einem Beisatz erwähnt hast. Ne? Ich finde auch, es ist irgendwie ja eine spannende Technik, aber es gibt kaum Anwendungsbeispiele, wo ich sage, oh ja, das meiste sind halt immer noch kleine Tech-Demos, das ist alles irgendwie ganz nett, aber bei mir hat sich das so richtig seltsam entwickelt, weil ich war Early Adopter, aber ich war gleich quasi an Tag 1 die erste PlayStation VR mir geholt und auch davor hatte ich super viel, Oculus ausprobiert und mich viel damit beschäftigt und mittlerweile merke ich habe so gar keine Lust mehr. Also alleine mir so einen Helm aufzusetzen. PlayStation VR 2 habe ich eine Woche ausprobiert, beziehungsweise ich hatte sie, glaube ich, einen Monat hier und ich habe sie einmal aufgesetzt, weil ich dann keine Lust mehr hatte und weil halt alle Erfahrungen, die man damit eben hatte, die so dünn waren. Also selbst so ein Horizon, vergessen wie es heißt,
Call of the Mountain ist aber auch halt nur eine Tech-Demo. Würde ich auch absolut. Genau. 70 Euro das Tech-Demo.
Lässt mich alles so kalt. Und dann ist halt gut, 250 Euro gebraucht ist jetzt okay, aber ganz ehrlich, also wenn ich nichts zu spielen habe da drauf, warum soll ich es mir holen? Also ich sehe für mich immer noch diesen Grund nicht und ich finde es halt so schade, wenn ich mir anschaue, wie ich vor Jahren quasi noch richtig begeistert war, was so VR angeht. Resident Evil 7 habe ich auch komplett in VR durchgespielt und fand das fantastisch.
Teil 8 aber und Teil 4 warten auf dich.
Habe ich halt jetzt alle schon, ja. Da war halt das Problem, dass diese VR-Modes halt erst zu spät kamen und ich spiele halt Spiele nicht zweimal so schnell hintereinander.
Ja. Also du holst es dir dann für 125 Euro gebraucht in 5 Jahren und holst das danach.
Vielleicht, ja. Es würde mir helfen, wenn das nächste Resident Evil direkt in VR rauskommen würde. Weißt du, dann wäre ich so,
das wollten sie ja. Da hat wieder die Menschheit nicht mitgespielt. Capcom hat es doch gewollt. Die wollten doch, die haben Resident Evil 7 für VR programmiert und so viel umgeworfen, damit das gut funktioniert.
Oh. Ja, war ja auch super. Aber gab halt leider zu wenige, die das nutzen. Und ich meine, ich habe auch Half-Life Alyx immer noch nicht ausprobiert.
Ja, gut, das, aber dann kann man mit dir da eigentlich ernsthaft nicht drüber sprechen, weil du musst doch Half-Life Alyx gespielt haben.
Ja, aber es ist halt ein Spiel, auf das ich jetzt wirklich Bock habe. Also,
man darf ja viel über Meta schimpfen, bin ich auch dabei, ja. Michi, aber was man ihnen zugute halten muss, dass sie die einzigen jetzt sind nach Valve, die Half-Life Alyx, die exklusive Spiele für VR machen. Meta hat das fantastische Batman gemacht. Es ist richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach das wahrscheinlich zweitbeste Spiel nach Alyx, weil es halt eine komplette Spielerfahrung ist, ein richtiges Batman-Spiel in VR und richtig mit Story und Kampagne und nicht irgendwie nur so ein Gimmick, wie Horizon es war. Und die machen gerade Deadpool. Das habe ich auf der Gamescom schon kurz angespielt, auch mit einer richtig coolen, also das war mir spielerisch ein bisschen zu hektisch, aber es ist halt Deadpool, weil halt Schwert-Nahkampf in VR, ohne irgendwie dieses Feedback zu haben, dass du irgendwo dagegen stößt, ist halt irgendwie ein bisschen schwierig. Also ich finde, Waffen funktionieren super in VR, weil du halt mit dem Rumble so ein bisschen Force-Feedback hast, aber Schwertkampf finde ich irgendwie immer komisch in VR. Aber das ist natürlich Deadpool, aber der Humor ist super. Also die haben den bei Patrick Harris, wie heißt er?
Der von Harris, How I Met Your Mother?
How I Met Your Mother, ja. Neil heißt er, Neil. Der Neil Patrick Harris spricht Deadpool und der spricht fast genauso wie Ryan Reynolds. Aha, also der hat die gleiche Tonlage, den gleichen Stil und der die ganze Zeit in deinem Ohr, der mit dir redet, dass du ein schlechter Spieler bist, weil er die vierte Wand durchbricht und jetzt hat er endlich sein eigenes Spiel, aber warum hat er nicht so viel Geld gekriegt wie Batman? Weißt du, solche Sachen sind dann da drin. Das ist sehr, sehr lustig. Also das hat schon sehr viel Spaß gemacht und das ist halt immer alles Meta-Quest-exklusiv. Aber sie machen wenigstens noch aktuelle Sachen damit. Also die Quest 3 ist schon auch ein sehr, sehr gutes Headset, weil sie halt komplett kabellos funktioniert und exklusive Sachen macht. Aber man ist halt leider in dem Meta-Quest.
Aber ihr wisst ja, dass Half-Life 3 VR-exklusiv mit der Valve Index 2 erscheint, 2028. / Sarkasmus.
Ja, ist bekannt.
Wäre aber ein geiler Move, oder? Würden wir doch alle feiern.
Ja, wäre super. Ja.
Ich weiß ja nicht.
Du hast Half-Life Alyx nicht gespielt. Geh in deine Kammer.
Ja, ich weiß.
Ach, schön.
Das Schlimme ist, ich hatte sogar die Möglichkeit. Also es war ja nicht so, als würde die Technik nicht im Game Tour in der Redaktion liegen. Aber ich hatte einfach wirklich gar keinen Nerv, mich in diese VR-Welt zu
begeben.
Weißt
du noch? Helm aufzusetzen. Ich weiß, du hast doch mal was nachgeholt, was ich dir aufgetragen hatte. Erinnerst du dich? Da hast du gesagt, ja, das gut, dass du das gesagt hast. Das habe ich dann jetzt gemacht. Mach das.
Death Stranding?
Ja, genau, richtig.
Das habe ich zur
Hälfte gespielt. Ja, das wird ja. Ich schwöre nicht. Dir, wenn du Half-Life Alyx zur Hälfte spielst, hat ja, das schon gereicht.
Ja, ja, klar. Nee. Auf jeden Fall. Nee, ich glaube, da besteht gar kein Zweifel daran, dass ich daran Freude habe. Aber dann habe ich halt dieses tolle Spiel gespielt und danach wüsste ich halt auch schon nicht mehr so viel, was ich noch machen sollte. Und das ist irgendwie so schade.
Ist da wirklich der, ist jetzt ein komplett anderes Thema, aber jetzt interessiert es mich. Ist da, und ich kenne das, ist da der innere Schweinehund zu groß zu sagen, ich kaufe mir das für 250 Euro gebraucht und verkaufe es dann halt für 240 weiter, weil das ist halt einfach der aktuelle Marktpreis, den kriegst du garantiert. Könnte man ja machen. Also geht natürlich, also muss auch nicht eine PlayStation sein. Das ist nur die halt am krassesten, finde ich, im Preis gesunken ist und für die Qualität, die sie hat, gerade echt einen super Sweet Spot hat. Für mich lohnt es sich natürlich sowieso einfach schon, weil ich diese iRacing-Sache halt am Laufen habe. Langfristig, aber.
Ja, du bist ja generell so technikbegeistert, ne? Auch wenn man gerade, wenn du beschreibst, wie du so diese Probleme löst und da ein richtiger Anschluss. Ich bin da schon total genervt. Ich habe gar keine Lust. Ich will einfach nur.
Ja, aber das ist das Headset dafür.
Ja, ich weiß. Aber. Da ist mir der Aufwand für jetzt ein Spiel, auf das ich wirklich Bock habe.
Aber ist es Half-Life Alyx?
Du wolltest eine ehrliche Meinung, du kriegst eine ehrliche Meinung.
Ich finde es einfach so interessant, weil ich bin mir so sicher, dass ich diese Meinung im nachträglich wahrscheinlich ändern würde, wenn du das gespielt hättest. Das ist so ein Gamechanger.
Aber wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass ich VR-Spielen generell doof finde. Also ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist die immersivste Erfahrung. Gerade Horror ist halt so krass in VR. Das liebe ich. Aber ich bin irgendwie so genervt von diesen ganzen Tech-Demos, dass ich halt einfach, ich will mir diese Brillen nicht aufsetzen, weil ich mir denke, ach, dann kriege ich ja wieder nur so halbgaren Kram. Ja, ich kann mir jetzt mittlerweile vielleicht ein, zwei Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, auch Batman habe ich auf dem Schirm, kann ich mir schnappen und kann damit Spaß haben. Aber der Weg dahin ist mir jetzt gerade noch zu weit.
Also nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik. Ich versuche ja auch nur quasi, es irgendwie nachzuvollziehen, weil ich es halt Weil ich ja so ganz anders ticke. Weißt du, wenn da dieser Wunsch da ist, du hast ja offensichtlich auch den Wunsch nach mehr. Und es gibt ja diese Lösung. Sie liegt so quasi auf dem Papier vor dir. Du nimmst sie nur nicht. Und während ich mich halt nicht beherrschen kann und es dann alles sofort haben muss und mache, schaffst du es halt, obwohl du dieses Problem ja im Kopf hast, diese Problematik, nicht Problem, und die Lösung auch da ist, nimmst du sie nicht. Und das finde ich so faszinierend. Das, weil diesen Spruch, den kann ich halt einfach nicht nachvollziehen.
Ja, ich weiß auch nicht, also ich würde mich auch nicht freisprechen, ich bin auch jemand, der FOMO hat, also Silent Hill F habe ich mir gekauft, weil ich halt das unbedingt erleben musste, also, aber es ist so, keine Ahnung, dann gleichzeitig gucke ich mir halt an, eine Switch 2, lohnt sich das für den Einstiegspreis?
Deutlich weniger als Half-Life Alyx erlebt zu haben. Das ist eine ganz klare Aussage von mir.
Dann weiß ich schon, wo ich als erstes zugreife. Und genau das gleiche halt bei VR, also ich stell das schon immer gegenüber, also was, wie sinnvoll ist es. Wenn ich die Technik aber habe, dann...
Ich kann es total nachvollziehen, weil in der Switch 2 kann man sich schönreden, dass man sagt, naja, okay, jetzt gibt's halt gerade noch nicht so viel, aber kommt ja noch was. Und bei VR hat man das Gefühl halt nicht. Das ist schon ein Unterschied.
Das stimmt. Also ich liebäugel auch ehrlich gesagt mit der Switch 2 viel mehr als mit irgendwas VR.
Ja. Ich habe übrigens, dadurch, dass ich auch viel Ghost of Yotei spiele, alle meine Spiele seitdem halt auf Hardless gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Cast irgendwie angesprochen habt. Es ist ja sensationell, wie Sucker Punch immer es schafft, immer nur das anzuzeigen, was man braucht und quasi eine Hardless-Experience hinkriegt, ohne dass man halt irgendwie das Gefühl hat, was zu vermissen oder irgendeine Info nicht zu haben. Und dann habe ich Cyberpunk halt auch auf der Switch 2 gespielt, alle HUDs ausgemacht, nur noch mir anzeigen lassen, wo theoretisch jemand ist, aber halt keine Untertitel, keine Infos über meine Gesundheit und so, alles weg und direkt auch ganz anderes Spiel. Es ist alles, über Hardless müsste man eigentlich nochmal einen eigenen Cast machen irgendwann.
Ja, gerade bei Ubisoft-Spielen. Assassin's Creed Shadows wird auch besser ohne HUD tatsächlich, weil man dann wirklich zuhören muss, was die Leute sagen und man kriegt genügend Hinweise, wo die sind, anstatt immer diesen Sensor sich zu benutzen. Aber ja.
Ah, oh, ich dachte gerade, das war ein Scherz. Weil Ubisoft-Spiele sind ja normalerweise gar nicht darauf optimiert, aber gut.
Doch, da habe ich neulich auch so einen Artikel drüber gelesen, dass jemand dann bei Shadows das nicht mehr nutzt, diesen Trigger, um sich diese Umgebung zu scannen und dann erfahren hat, ah, okay, die Leute reden halt drüber. Hey, ich habe da gesehen, dieser Fischer, der hat irgendwie eine komische Kiste rumgetragen und dann kriegt man damit eben halt viel mehr dieses Detektivgefühl hin. Man muss sich aber halt dazu zwingen, nicht diese Taste zu drücken.
Ich hatte bei Cyberpunk diese Phantom Liberty Mission in dem Nightclub, wo man dann auch mit dem Casino und so spielen kann. Das war so unfassbar immersiv, wie man rumgegangen ist. Das ist auch so ähnlich so VR-mäßig langsam erkunden. Man ist natürlich viel, viel langsamer, als wenn man das in dem Standardtempo mit HUD spielt. Aber man erkundet halt auch ganz anders und ich finde, es ist belohnend auf vielerlei Hinsicht. Aber das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Wir wollen hören, wie Manu Hardless gespielt hat. Wie hast du die Häuser nur platziert, wenn du sie nicht vorher in 2D im HUD siehst?
Oh Gott, Anno Hardless wäre ein bisschen schwierig, ja. Aber ganz kurz, Switch 2, du kannst ja demnächst den Virtual Boy nutzen, dann, wenn du den Switch 2 kaufst, Basti.
Ja, doch, ja.
Kannst das du ist Mario Tennis.
Dann hast du VR.
In 3D spielen,
genau. Er braucht schon VR, wenn er Virtual Boy hat, auf jeden Fall, ja.
Aber Anno in VR wäre auch schön. So von oben drauf zu blicken. Anno 117 Pax Romana 117 ist das neue Anno, was jetzt dann im November erscheint. Wir haben schon eine Early Preview Version, wo wir schon reinspielen können, oder ich. Und habe den ersten Teil der Kampagne jetzt gespielt und durfte auch im Endless-Modus auch schon bis zur Stufe 3 der Leute bauen. Und wir haben ja auf der Gamescom schon gesehen, also klar, Anno 117, ihr hört es am Namen schon, Pax Romana ist jetzt bei den Römern. Wir gehen also sehr, sehr, sehr in diese Epoche rein. Und ja, es ist halt Anno. Also ich meine, ich kann euch jetzt sagen, es ist wie Anno sich anfühlt, es ist wie Anno sich immer spielt. Man baut Häuschen, man upgradet die, wenn die Bedürfnisse erfüllt sind. Also sie ändern an dieser Formel nicht viel. Das ist ja für Leute, die jetzt ein Anno wollen, vielleicht auch durchaus das, was man halt auch haben will. Und das Setting ist wunderschön, Spiel sieht auch wunderschön aus und sie haben hier diesen ganz coolen Twist, haben wir auf der Gamescom jetzt ja auch gesehen, dass du eben im Römischen anfängst und dann kriegst du eine Mission in dieser Kampagne, nach Albion zu gehen, das sind die Kelten. Also du gehst da Richtung Irland auf der Großbritannien-Insel damals sozusagen, hast du dann mit den Kelten zu tun und hast dann eben diese Pax Romana. Das heißt, du kannst dich dann dort niederlassen, kriegst den Auftrag vom Kaiser, dort quasi die römische Kultur voranzutreiben. Aber es ist ja Anno, das heißt, du kannst auch Entscheidungen treffen. Das heißt, du kannst dann bei der zweiten Entwicklungsstufe von deinen Leuten auch schon auswählen, direkt, möchtest du jetzt eher die römische Kultur vorantreiben oder möchtest du die keltische Kultur akzeptieren, aufnehmen, integrieren in deine römische Aufgabe? So, und je nachdem, wie du dich dann halt entscheidest und wie du diese Siedler dann da ausbaust, hast du natürlich auch unterschiedliche Bedürfnisse. Die Kelten haben andere Bedürfnisse, die wollen dann irgendwie aus Bast, aus dem Schilf, da gibt es so neue Sumpfgebiete, aus dem Schilf wollen die dann Schilfwaren und daraus dann Sachen. Die anderen wollen halt eher ihre römischen Sachen und Wein und schlag mich tot. Und das kann man aber auch miteinander vereinen tatsächlich. Also du kannst auch sagen, die paar Siedler lasse ich eher römisch sein und okay, die anderen lasse ich eher keltisch sein.
Ist das realistisch?
Das finde ich super, super spannend. Nö, also Anno ist ja sowieso nicht realistisch. Das ist ja sowieso einer der größten Kritikpunkte immer an der Anno-Sache. Na, ja. Ich meine, wenn wir an Römer denken, das ist halt eine Kultur, die vor allem deswegen so erfolgreich war, weil sie halt Menschen ausgebeutet haben ohne Ende. Also in wahrscheinlich über einen Drittel oder wahrscheinlich mehr der Leute, die für diesen ganzen Reichtum zuständig waren, waren halt Sklaven, waren halt Menschen, die versklavt wurden und die dann für die Römer gearbeitet haben. Das wird halt komplett, naja, kann man nicht sagen, zu 99% ausgeblendet. In der Kampagne wird das Wort Sklave tatsächlich hin und wieder mal benutzt und du kannst auch Leute freikaufen, die Sklaven sind und ihnen die Freiheit schenken und so weiter. Ja, also in der Kampagne, in der Geschichte kommen solche Elemente vor, dass das auch thematisiert wird, aber im Spiel halt so komplett gar nicht. Also du kannst auch in diesem römischen Bereich, zumindest soweit wie ich gespielt habe, ich traue Ubisoft aber nicht zu, das irgendwie anzufassen, das Thema, du kannst nicht Leute versklaven und sie für dich arbeiten lassen oder so. Das, das wäre natürlich mal was Spannendes gewesen, da wirklich auch mit diesen moralischen Dilemmas zu arbeiten. Sie machen es halt so ein bisschen in der Kampagne, aber viel zu wenig, um irgendwie einen Realismusanspruch zu haben. Deswegen kann ich die Frage so gar nicht beantworten, wie realistisch es gewesen wäre. Es ist insofern auch schon unrealistisch, dass du am Anfang auswählen kannst, ob du einen männlichen Prätor spielst oder eine weibliche
Prätorin.
Prätorin, genau. Das wird dann auch so ein bisschen aufgegriffen, wie sie als einzige Frau in diese Position kommt. Es wird dann halt so ein bisschen märchenhaft erzählt, was da vorgefallen ist und so weiter. Sie versuchen es gar nicht erst, den Realismusanspruch zu erfüllen, sag ich mal. Ja. Ich habe mich mit Gloria auch ein bisschen ausgetauscht, die ja auch Geschichte studiert hat und so. Die dreht komplett durch, was da passiert. Aber es ist natürlich ein Videospiel. Und wenn man das akzeptiert oder wenn man da ein Auge zudrückt, das muss man bei Anno halt immer machen, dann kriegt man schon diese wunderschöne Anno-Formel. Das will ich noch machen. Und oh, es ist schon wieder nachts, 3 Uhr nachts. Ich wollte doch eigentlich nur diese eine neue Insel mit diesem einen neuen Rohstoff. Und dann hast du da wieder die Bedürfnisse, baust da wieder auf. Dann kommt der noch, will da was von dir. Dann hast du da noch eine kleine Nebenmission, die du noch erfüllen willst. Ich warte noch, bis das Schiff fertig gebaut ist. Ja, das schicke ich jetzt auch
und
noch los.
Und es ist ja dabei so heimelig. Das ist, halt das ist ja das Schöne immer bei Anno. Ja, und die tolle Musik, die läuft. Und alles wuselt so ein bisschen vor sich hin und die Bäume wiegen sich im Wind. Das haben sie schon, gerade in 1800 ist jetzt das Letzte, was ich bewerten könnte, super hingekriegt.
Und es ist halt so schön, weil du immer wieder was Neues kriegst und dann denkst, und dann kriegst du halt die nächste Stufe und dann immer wieder so diese kleine Karöttchen, die sie dir vorhängen. Ja, wenn du jetzt 1400, Edelmänner hast oder wie die heißen, keine Ahnung, dann kriegst du die nächste Baustufe. Ja, was weiß ich, wie die heißen. Also halt diese nächste Zivilisationsstufe, die will ich jetzt schon noch sehen. Und dann fängst du natürlich an, obwohl die dann da ist und du hast dein Ziel erreicht und denkst dir, ja okay, also das Bedürfnis muss ich jetzt schon noch befriedigen und das will ich auch noch bauen. Und man kann ja Anno so spielen, wie man es für sich selber gerne möchte. Also ich hasse das zum Beispiel, wenn du das erste Mal ein neues Anno spielst, kommt irgendwann ein Gebäudetyp, der muss in der Mitte sein und du musst ja eigentlich wieder alles abreißen, weil halt ganz viele deiner Bevölkerungsgruppe wollen jetzt da dieses, was ist es bei den Kelten, ein Kampfplatz. Ja, die wollen dann halt so einen Platz haben, wo sie öffentlich Gefechte austragen. Du natürlich selbst. Musst du dann irgendwie wieder alles abreißen und umbauen, damit halt in der Mitte dann dieses Ding ist. Später kriegst du dann halt, was weiß ich, krankenhausartige Dinge, so Medikus. Der muss ja dann auch irgendwie da sein. Und ich weiß nicht, wie man Anno spielen kann, ohne die Baukosten zurückzubekommen. Also in der einfachsten Stufe kriegst du die halt alle zurück und kannst alle Gebäude wild verschieben und es passiert nichts. Aber sobald du schon in den nächsten Schwierigkeitsgrad gehst, kriegst du nur die Hälfte zurück und beim richtigen schweren Schwierigkeitsgrad musst du alles abreißen und wieder neu bauen. Das kann ja nur, das kannst du ja eigentlich nur machen, wenn du von vornherein weißt, was in den letzten Zivilisationsstufen dann auch erwartet wird, wo du irgendwo Platz lassen musst, um irgendwas da noch reinzubauen. Aber mir macht es auch Spaß, wenn ich einfach wild rumbauen kann und wild rumoptimieren kann. Und der Druck ist ja gar nicht da. Also ich habe dann irgendwann auch, das ist ja fast schon so ein Idle-Game zwischendurch. Ich habe es dann laufen lassen, dachte, ach ja, komm, hier, der Holzfäller, der Schreiner, der kann ja hier einfach noch ein bisschen Holz produzieren. Ich gehe mal kurz rüber, weil du mich was gefragt hast, chatte kurz mit dir, klär die Folge, lad den Podcast hoch, geh wieder zurück. Ah, jetzt habe ich genug Holz, jetzt kann ich weitermachen. So habe ich es dann zwischendurch teilweise fast schon gespielt, dass es im Background einfach ein bisschen lief, weil es geht ja, also auch wenn du eine Insel verlässt und an einer anderen weitermachst, da bricht ja jetzt nicht Feuer aus, sondern das passiert dann wirklich nur, wenn du aktiv auf der Insel bist, dann bricht mal ein Feuer aus oder es kommt irgendwie ein Fest oder so. Oder du wirst angegriffen, das machen sie schon ganz gut, dass du einfach wirklich immer so schön gemütlich dieses Gefühl von Coziness trotzdem hast, aber trotzdem genügend Herausforderung, dass es eben kein Idle-Game ist. Du hast immer was zu tun und immer irgendwie ist irgendwas.
Beziehungsweise sie erlauben halt alles. Schon. Das ist aber ein ganz essentieller Punkt, den du da, finde ich, ansprichst, der oft in den Hintergrund gerät, weil das ist ja bei Anno und bei vielen dieser Aufbauspiele schon immer so gewesen. Es gibt halt einen optimalen Weg und den muss es einfach geben für das Game Design. Also und irgendwann kriegt man den halt raus. Das Internet kriegt den heutzutage halt viel schneller raus als damals bei Anno, was war das erste, 1602, glaube ich. Ist es ja auch so, da gibt es dann halt die optimale Siedlung, du hast den Landungsplatz, weißt auch, welche Größe du mindestens mal brauchst und in der Mitte lässt du dann halt so und so viel frei, weil du schon weißt, welche Upgrades du am Ende da in die Mitte von dieser Siedlung dann noch reinbauen musst, obwohl es am Anfang natürlich vielleicht sinnvoller erscheint, erstmal Häuser zu bauen. Und du weißt auch, entweder ist
also
es
bei jetzt... Also bei Anno 1800 hat es mich so... Anno 1800 habe ich dann irgendwann aufgehört, als dann die Eisenbahnschienen kamen und ich so, wie, Moment mal. Und ich hatte halt nicht den Modus, wo man das wieder zurückbekommt und ich hätte halt die komplette Siedlung zerrupfen müssen, um da irgendwie Schienen zu verlegen. Wenn du halt sowas nicht weißt, ist es halt nervig. Aber mit dem Verschieben geht es ja dann wunderbar.
Ich wollte nur kurz sagen, und man weiß dann halt vorher nicht unbedingt, ist es jetzt gut, vier Häuser nebeneinander zu machen, so einen Viererblock amerikanisch zu haben oder halt Achterblöcke zu bauen und mit dem Einfluss der Kirche, wie der am Ende geht, wie kriege ich die meisten Menschen dann am Ende rein. Das kann man alles machen. Habe ich immer gehasst, habe ich nie gemocht. Ich war immer ein Schönbauer, beziehungsweise nicht mal ein Schönbauer, sondern ein Kreativbauer will ich es nennen. Ich will immer so, dass es so aussieht und so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Und dann bleibt nämlich am Ende nur eine Rechnung übrig, auf die man Acht geben muss, nämlich, dass es am Ende sich positiv finanziell trägt. Also, dass du immer guckst, dass du bei den Steuern halt nicht in den Minus fällst. Und die Aufbauspiele, die das nicht hinkriegen, bei den Upgrades zur nächsten Stufe, du hast es jetzt mit den Edelmännern beschrieben, die das nicht hinkriegen, dass sie mich halt quasi in ein Defizit schmeißen, nur weil die Leute Upgrades bauen und dann mehr wollen, weniger Steuern bezahlen und dann so ein Todeszyklus für diese ganze Village daraus wird, die hasse ich wie die Pest. Und das gibt's auch bei Annos hier und da. Und gute Aufbauspiele kriegen das halt hin, dass du immer diesen Safe-Spot hast, auf den du zurückfallen kannst, wo du sagen kannst, okay, das ist eine Siedlung, die funktioniert, okay, ich habe das jetzt gelernt, dann nehme ich mir meinetwegen eine andere Insel und baue es da dann anders mit dem neuen Wissen. Das finde ich sehr viel motivierender, als wie du es, was du jetzt gesagt hast, es hast halt Sachen abzureißen oder halt irgendwie finanziell so bestraft zu werden, nur weil dir was gelungen ist. Du hast gerade so Brot und Getreide angeknüpft an deine Siedlung. Juhu, freust dich noch, alle graden ab und du gehst in das finanzielle, in den finanziellen Ruin. Du wirst bestraft, dass du etwas geschafft hast. Großartig. Scheiße.
Ja.
Das ist mein Gefühl, das jetzt aufkam. Schön.
Was halt Spaß macht, um es kurz abzuschließen, es ist halt schön, immer ein neues Anno zu entdecken, finde ich. Klar hat man jetzt wieder weniger erstmal als bei einem Anno 1800 mit 800 DLCs und so. Ja, ist halt ein viel komplexeres Spiel, aber es fängt ja immer klein an und sie haben ja jetzt schon irgendwie auch erzählt, was alles in Season 1 dann passiert und da kommt ja noch ganz, 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 ganz viel dazu. aber man hat halt mit einem neuen Anno immer so viel neue Warenketten und hier und dann das Sumpfgebiet ist jetzt irgendwie ganz spannend, weil du halt manche Sachen nur im Sumpf machen kannst und dann musst du da halt den Schilf anbauen und so weiter. Das ist schon cool. Und dann eben, was ich jetzt als spannend finde, ist eben diese Mischung aus diesem Römischen und Keltischen, dass man das auf einer Insel vermischen kann. Aber ist halt jetzt die Frage, ich bin noch nicht so ganz sicher, ist es gut oder mache ich jetzt eher eine Insel keltisch und eine Insel römisch, weil ja die Bedürfnisse ganz anders sind. So, ja. Beide wollen dann irgendwie so was Kirchliches haben. Die einen wollen halt eher so einen Waldtempel haben, die anderen wollen eine klassische Kirche. Habe ich überhaupt Platz für beide Kulturen auf einer Insel? Was ich dann auch wieder spannend finde, weil ich das bei Anno so in der Form jetzt auch noch nicht hatte.
Ja. Mal gucken, wie es im finalen Spiel am Ende funktioniert und ob man mehr Angst hat, irgendwas zu bauen, in der Sorge, sich was zu verbauen, oder ob es ganz gut einfach sozusagen koexistiert. Wir haben noch ein paar...
Ich denke auch immer noch die ganze Zeit, über diese Sklaventhematik nach. Eigentlich wäre es voll spannend, wenn Anno sowas doch aufgreifen würde und das halt nicht nur so viel gut wäre. Aber ich bin halt auch, ich habe das erste Anno gespielt und danach nie wieder Anno. Deshalb habe ich keine Ahnung, ob sowas kompatibel wäre. Aber ich musste halt immer an Frostpunk oder sowas denken, wo du ja eigentlich die ganze Zeit mit so unbequemen Fragen konfrontiert wirst. Aber das würde hier wahrscheinlich gar nicht passen, gell?
Ja, aber sowas wie Frostpunk eben, also man könnte das schon ein bisschen mutiger machen. Also man kann ja trotzdem das mit einbauen, dass man sagt, ja, also ich meine, Brettspiele haben das auch wenig, aber es gibt auch ein Brettspiel, wo du eben mit so Schiffen rumfährst und dann kannst du auch Sklaven nutzen, du hast halt einen spielerischen Vorteil, wenn dann aber das Spiel aus ist und die Leute, die dann die Sklaven benutzt haben, die kriegen dann halt Minuspunkte. So, weißt du, so eine ganz einfache Mechanik, so wo du dann im Spiel dir überlegst, ja, will ich mit diesen Konsequenzen auch leben. Das wäre ein komplett anderes Spiel. Also aber sowas wie 11-Bit, wenn die sich an Anno mal versuchen, wenn man einfach sagt, hier, ihr macht einen Anno-Spin-Off mit dieser moralischen Fragestellung, wie man damit umgeht und so. Und es ist super, super schwierig.
Dann sollen sie bitte auch noch gleich...
Für so ein Wohlfühlspiel passt es halt nicht, das verstehe ich schon.
Und das ist ja wahrscheinlich Anno primär, gell? Ja. Also es ist ja wirklich...
Ja, ja.
Häusle baue und dabei entspannen.
Genau. Dann sollen sie direkt bitte auch noch das neue Pokémon dazu programmieren bei 11-Bit Studios, wo dann die Versklavung der Pokémon auch mitgelöst wird.
Ich auch,
na klar. Das sind die guten Ideen. Die gibt es nur exklusiv hier bei Insert Moin, wo absolut kompetente Menschen über Videospiele reden. Und damit ihr die unterstützt, nochmal die Erinnerung, gebt uns doch mal ein positives Review, am besten auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo man uns auch immer in irgendeiner Form bewerten kann. Da würden wir uns sehr freuen, das hier auch live in der Show vorzulesen. So, jetzt lese ich noch was vor, und zwar die News. Da haben wir ein paar Headlines, unter anderem FBC Firebreak, das Werk von Remedy, die für Alan Wake bekannt sind, und Control. Das Firebreak bleibt leider hinter den Erwartungen zurück, trotz großer Updates, die ich gerne Probe spielen wollte mit euch beiden und dann direkt geblockt wurde. Nö, kein Interesse.
Aber nee, nicht von mir, nur für... On the record. Ich fand das ja damals, als es damals...
Also damals vor 4 Monaten. Wann kam das raus? Ende letztes Jahr, ne? Nee?
Nein,
du hast da schon drüber gesprochen, stimmt. Ja, na klar.
Ja, ja, ein paar Monate
her. Krass, fühlt sich echt ewig an.
Ich finde es halt vor allen Dingen so schade. Also Remedy ist ja eh so ein Studio, die ist irgendwie... Also, die gibt es jetzt schon sehr lange, und so, aber es ist trotzdem so ein richtig, richtiger Kassenschlager. Das haben die schon lange nicht mehr geschafft. Mhm. Und das tut mir so leid, weil ich die Spiele eigentlich toll finde. Naja, also Max Payne war ein ganz, ganz großer Erfolg. Ja. Und alles andere war dann, wenn dann so im Longtail über die Zeit
hinweg. Control jetzt im Nachhinein so eins der erfolgreicheren.
Genau. Und auch Alan Wake, das ist auch erst so Stück für Stück immer größer geworden. Und deshalb hatte ich so ein bisschen die Hoffnung, ey, vielleicht haben sie mit so einem Multiplayer-Dauergespiel irgendwie Erfolg, aber leider war es eben nicht.
Definiere Erfolg. Ich finde, bei uns in hoher Gunst zu stehen, ist doch der größte Erfolg, den sie bei Remedy überhaupt haben könnten. Und das haben sie doch erreicht mit ihren tollen Spielen, mit ihren Kunstwerken.
Ja, davon kann man sich nur leider keine Brötchen auf
das
den Tisch holen.
Das steht ja jetzt noch aus und die Frage im Raum, ob es da halt leider zu Entlassungen kommen könnte, wenn das halt weiterhin finanziell nicht nach den Erwartungen dort intern weiterläuft. Das wissen wir allerdings jetzt auch noch nicht genau.
Ne? Drücken wir Control 2 und den Max Payne Remakes einfach die Daumen, dass das wieder hinhaut.
Dann haben wir ein paar Leute, die nicht mehr da arbeiten, wo sie bisher gearbeitet haben. Nämlich einmal der Rare Game Director Greg Mails, der unter anderem für Viva Pinata, auch an Everwild, was ja inzwischen gecancelt wurde, mitgearbeitet hat. Der verlässt das Studio jetzt nach 36 Jahren. Da hat er echt alles bei Rare mitgenommen. Der macht da nicht mehr mit. Und bei Ubisoft ist Marc-Alexis Côté. Ich bin so entschuldigt, wenn ich das jetzt gebutschert habe.
Das sind so Momente, wo ich einfach happy bin, dass du das vorliest.
Jedenfalls ist das einer der Assassin's Creed Franchise Lead Entwickler und der macht da auch nicht mehr weiter, obwohl ihm eine leitende Position dort angeboten wurde. So. Hm. Tomonobu Itagaki wird auch nichts mehr programmieren. Der ist nämlich leider gestorben, viel zu früh mit 58 Jahren. Man kennt ihn durch die prominente, durch sein prominentes sich vor das Team stellen, als es darum ging, Dead or Alive zum Beispiel damals Anfang der Jahrtausendwende vorzustellen. Und ja, mit seinem Team Ninja ist er für Ninja Gaiden verantwortlich und Dead or Alive. Wahrscheinlich an einer Krankheit, man weiß es aber nicht genau, wird nur spekuliert. Oder wisst ihr mehr als ich?
Nee,
ist nicht offiziell bekannt, genau.
Und dann, um den Kohl fett zu machen, gibt's noch ehemalige Angestellte verklagen und kritisieren die Mainz-Ei-Studioleitung in einem offenen Brief. Ja, Mainz-Ei, da kenne ich nur einen Experten bei uns in der Runde. Und das ist der Basti. Und ich wette, der wird sagen, ja, das kann ich total verstehen. Das sieht man doch im Spiel, obwohl das ja mehr Spaß macht, als man gedacht hätte. Aber durchgespielt hast du es jetzt auch nicht, ne? Das erste Werk von Build a Rocket.
Oh, doch, mein Freund, das habe ich durchgespielt.
In VR.
Ja, genau, in Wirklichkeit.
Ich habe sogar nochmal angefangen.
Ja, kein Wunder, dass du Half-Life Alyx nicht anfasst. Du bist halt mit Roblox und Mindseye komplett verdorben.
Genau.
Ja, nein, natürlich auch aus beruflichem Interesse habe ich es nochmal gespielt, weil ich habe, glaube ich, schon mal irgendwann geteased, dass ich da mich in der Recherche befinde und auch mit Leuten rede. Und deshalb kam das jetzt auch nicht super doll überraschend. Aber genau, was passiert ist, ist, dass sich fast 100 Angestellte oder ehemalige Angestellte mit einer britischen Gewerkschaft zusammengetan haben und jetzt quasi prasselt eine Vielzahl an Klagen auf Build Rocket Boy, das ist das Studio hinter Mindseye, ein. Und gleichzeitig gab es eben so einen offenen Brief, wo schon Dinge kritisiert wurden, wie beispielsweise, dass es sehr lange Crunch-Phasen gab, dass sowas wie Kündigungsfristen nicht eingehalten wurde und generell die Kommunikation dieser ganzen Kündigungen, die jetzt passiert sind, nachdem eben auch das Spiel nicht erfolgreich war, dass das sehr, sehr schlecht lief. Ja, alles nicht schöne Dinge, die jetzt eben nochmal ganz, ganz offiziell gemacht wurden. Ja,
Hauptsache, du hast Spaß beim Spielen, sage ich mir da. Und damit kommen wir zum Ausblick und wo wir vielleicht zukünftig analysieren werden, ob Pokémon sich lohnt, ob Ninja Gaiden 4 sich lohnt oder ein Vampire the Masquerade Bloodlines 2 oder. Es sind ja genügend Spiele auf dem Markt. Wir müssten eigentlich auch immer noch über Hades 2 reden. Meiner Meinung nach, ob wir das dediziert in einem Cast machen, werden wir intern debattieren.
Machen wir. Auch Absolum ist natürlich ein Thema, ist in unserer Community auch ganz, ganz groß. Ich werde natürlich auch Anno weiterspielen mit Gloria, dann einen Cast machen dann. Und ich habe auch ein wunderbares kleines Spielchen, über das ich noch nicht reden darf, aber das beschäftigt mich auch gerade sehr. Also es wird viel passieren, der Oktober ist heiß, der November steht auch schon vor der Tür. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüssikowski.